Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Lage in Hausarztpraxen angesichts der vor kurzem gefallenen Entscheidung über die Entbudgetierung des hausärztlichen Honorars und vor der Entscheidung über eine neue Vorhaltepauschale im Kapitel 3 des EBM. Und am Telefon begrüße ich dazu Dr. Kai Schorn, den stellvertretenden Landesvorsitzenden des Berufsverbands Deutscher Internisten BDI in Berlin, Vorstand auch der AG Hausärztlicher Internistinnen und Internisten im BDI. Hallo nach Berlin, Dr. Schorn.
Hallo, ich grüße dich.
Herr Dr. Schorn, man denkt ja immer an Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, wenn über die Entbudgetierung von Hausärzten geredet wird. Dabei ist ein nicht unerheblicher Anteil der Hausärztinnen und Hausärzte von der Ausbildung her Internist oder Internistin. Sie sind Internist und hausärztlich in eigener Praxis in Berlin tätig. Wollen Sie vielleicht zuerst ein paar Worte zu sich und Ihrer Praxis sagen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin neben der Berufspolitik auch noch als Arzt tätig. Ich habe eine Gemeinschaftspraxis mit einem Kollegen seit 16 Jahren in Berlin im Zentrum in Charlottenburg. Wir machen ganz normale hausärztliche Medizin. Und wie das häufig so üblich ist bei hausärztlich tätigen Internisten, sind wir sozusagen apparativ etwas breiter aufgestellt als, sag ich mal, die normale allgemeinmedizinische Praxis.
Okay, ja, Berlin gehört ja zu den KV-Regionen, in denen die Budgetierung der Hausärztinnen und Hausärzte am schärfsten greift, wenn ich das richtig sehe. Es gibt bekanntlich ja auch einige KV, in denen Hausärzte praktisch gar nicht abgestaffelt oder gedeckelt sind. Wie hoch ist denn die Auszahlungsquote in Berlin für Hausärzte?
Die Auszahlungsquote in Berlin, das heißt, das wird in der MGV ausgezahlt werden kann, und was wir mehr anfordern, liegt in Berlin immer so zwischen 75% und 80%. Das heißt, 75% bis 80% der tatsächlich angeforderten Leistungen im hausärztlichen Sektor werden dann auch bezahlt.
Das ist ja schon eine ganze Menge, was dann eben nicht bezahlt wird, nicht? Also dann wäre die Umsetzung der Entbudgetierung aus dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG, die der erweiterte Bewertungsausschuss jetzt ja beschlossen hat, schon etwas, was Ihnen hilft, und wäre das dann für Ihre Praxis auch dringend nötig?
Also wir begrüßen das sowohl vom BDI als auch wir Berliner begrüßen das natürlich sehr, weil, wie gesagt, über Jahrzehnte aus historischen Gründen Berlin immer schlechte Auszahlungsquoten hatte und wir uns jetzt davon versprechen, dass tatsächlich geleistete Arbeit auch gut vergütet wird. Der Teufel steckt dann aber natürlich auch im Detail, wie es dann irgendwann umgesetzt wird. Und was man trotzdem auch nicht vergessen sollte, ist, wir reden jetzt über die Gesamtauszahlungsquote. Man muss ja auch immer die individuelle Praxis betrachten. Also es wird immer sicherlich Praxen geben, egal wo, die viele Patienten versorgen, die Großversorger, die davon sehr profitieren.
Die werden besonders profitieren. Ja, glauben Sie denn, dass der Beschluss dazu beitragen kann, die Niederlassung als Hausärztin oder als Hausarzt zu fördern oder zumindest ein positives Signal auszusenden?
Ob das jetzt tatsächlich relevant was bringen wird, das bezweifle ich, glaube ich. Also um die Niederlassung als Hausarzt zu fördern, brauchen wir, glaube ich, ganz andere strukturelle Maßnahmen. Also erstmal müssen wir selber aus dem hausärztlichen Sektor aufhören, diesen Beruf irgendwie schlecht zu reden und ihn wieder attraktiv zu machen. Was die Kollegen in der Klinik immer hören, ist ja immer nur Überforderung, zu wenig Geld, zu viel Bürokratie. Das sehe ich so nicht. Also das wird tatsächlich alles so der Fall ist. Und dann müssen wir halt insbesondere da in den Regionen, wo Unterversorgung ist, wie in Berlin, in einzelnen Bezirken, aber hauptsächlich auch auf dem Land, müssen wir Lösungen finden, dass die Kollegen dort die Patienten auch versorgt bekommen und nicht völlig überfordert sind und nicht so Bilder entstehen, dass wenn eine Hausarztpraxis wieder aufmacht, dann 200 Meter lange Schlange da steht. Das schreckt sicherlich ab.
Hat es das in Berlin tatsächlich gegeben?
In Berlin nicht, nee, aber ich glaube, das war in Thüringen, habe ich so ein Bild gesehen in einer Zeitung. Irgendwie hat eine neue Praxis eröffnet und die Patienten habe ich morgens um 7 angestellt, um zu registrieren. Ja.
Ah, okay. Die Kassen kritisieren ja, dass durch die Entbudgetierung Hausarztpraxen in Ballungszentren gefördert werden, wo eher budgetiert worden ist bisher. Und das ist eigentlich den Praxen auf dem Land, wo häufig nicht budgetiert wird, eigentlich gar nichts bringt. Was sagen Sie zu der Kritik?
Das ist, wie gesagt, also das ist undifferenziert, finde ich. Also erstens ist das mit den Ballungszentren, da ist Hamburg und Berlin ja eigentlich nur mit gemeint, die Bundesländer, ja, die traditionell geringe MGV haben und das auch über Jahrzehnte nicht aufgeholt haben, zum Beispiel im Vergleich zu Bayern oder Thüringen. Und deswegen profitieren diese beiden Stadtstaaten halt besonders. Das hatte aber erstmal nichts mit Ballungszentren zu tun. Und wie gesagt, im Detail ist es natürlich so, dass auch in Bundesländern, wo Auszahlungsquoten um 100% liegen, Kollegen, die Großpraxen haben, die extrem viele Patienten versorgen, davon profitieren werden, dass sie jetzt alle Leistungen unbudgetiert bezahlt kriegen.
Also das trifft oder das betrifft auch Praxen auf dem Land am Ende. Das ist zumindest mal ein Argument gegen die Kritik der Kassen. Wie geht denn die KV Berlin mit dem Beschluss um? Bei der KBV-Vertreterversammlung hat KBV-Vize Dr. Hofmeister die Regeln ja einmal mehr kritisiert und vor einer Umverteilung gewarnt. Wird jemandem in Berlin etwas weggenommen, damit die Hausarztpraxen unbudgetiert honoriert werden können?
Also das Argument kann ich nicht verstehen. Also durch die Entbudgetierung kommt zu sicherlich zu gar keiner Umverteilung. Wir haben ja strikt getrennte Budgets, fachärztlich und hausärztlich. Das kann ich mir also nicht vorstellen, dass da zu einer Umverteilung kommen kann. Es kann natürlich sein, dass langfristig die Kassen argumentieren, dass sie jetzt so viel Geld zahlen müssen wegen der Entbudgetierung, dass man dann an anderen Stellen auch sparen müsste. Aber prinzipiell kommt es erstmal natürlich zu keiner Umverteilung durch die Entbudgetierung. Auch das andere ist das Thema neue Versorgung und Vorhaltepauschale.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Vorher würde ich Sie aber noch gerne fragen, wie das denn mit dem Ultraschall und der Psychosomatik aussieht. Also da ist ja die GOP, die Gebührenordnungspositionen 35110 und 100. Bei der Psychosomatik, aber auch die ganzen Ultraschallziffern. Es gibt ja doch viele Hausärzte, gerade hausärztliche Internisten natürlich, die Ultraschall auch betreiben und da auch für die Diagnostik sehr von profitieren. Diese Kapitel werden ja nun nicht entbudgetiert. Werden die dafür dann umso mehr gedeckelt in den KVen? Was ist da Ihre Prognose?
Ja, das ist das tragische Thema an dem, oder der tragische Punkt an dem Thema Entbudgetierung. Ich glaube, da hat die Politik auch nicht richtig zu Ende gedacht, als das umgesetzt wurde. Das Gesetz ist, glaube ich, einfach schlecht gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so beabsichtigt wurde, die Effekte, die jetzt dadurch entstehen. Der BDI hat deswegen auch an die Politik gefordert, dass halt alle hausärztlichen Leistungen, wenn dann entbudgetiert werden sollten, das würde auch deutlich weniger bürokratischen Aufwand machen in der KV. So, aber jetzt zu Ihrer Frage. Es ist tatsächlich so, dass durch die Systematik, wie die Entbudgetierung umgesetzt wird, das heißt, die Ziffern, die entbudgetiert sind, aus dem Kapitel 3, die sind ja nicht einfach entbudgetiert, sondern es wird weiterhin ein Spezial MGV, also eine mobilitätsbedingte Gesamtvergütung gebildet, wo dann die Kassen hinterher nachschießen müssen, wenn mehr abgerufen wird. Und durch diese Systematik müssen die KVen dann Restvolumen bilden. Das ist alles extrem kompliziert, in denen diese Leistungen, die nicht entbudgetiert sind, reinfallen. Und die Prognose ist tatsächlich, dass es hier im schlimmsten Fall zu extremen Abstaffelungen kommen kann, dass ist nicht den KVen geschuldet, sondern es ist der Systematik geschuldet, wie dieses Gesetz gemacht worden ist. Und im schlimmsten Fall kann es dann zu Auszahlungsquoten oder zur Abstattung, zum Beispiel für die Sonographie oder die Psychosomatik, was Sie angesprochen haben, nur noch 50% der jetzigen Zahlungen kommen. Das ist tatsächlich eine Befürchtung.
Und welche Konsequenz hätte das dann?
Naja, die Konsequenz gerade bei der zum Beispiel Sonographie für uns hausärztlichen Internisten, das ist ja tatsächlich so, wie Sie sagen, dass in der Regel die hausärztlichen Internisten die Sonographie anbieten, Allgemeinmediziner wesentlich seltener. Und die Konsequenz ist, das spüre ich in meiner Praxis jetzt schon in Berlin, die Radiologen bieten die Sonographie auch nicht mehr an, also normale Unterbauchsonographie, Abdomensonographie wird von den Radiologen praktisch nicht mehr angeboten. Ich bekomme immer mehr Patienten per Überweisung, weil die keinen Termin beim Radiologen finden. Und wenn jetzt die hausärztlichen Internisten mit der Sonographie auch noch immer weniger werden, weil sie so gering bezahlt wird, dann führt das wahrscheinlich im Endeffekt dazu, dass diese Leistungen verschoben werden in teurere bildgebende Verfahren wie MRT oder CT. Das ist das, was sich jetzt tatsächlich auch schon andeutet und führt dann zu, im Endeffekt einer Milchmädchenrechnung.
Also gut gedacht, aber schlecht gemacht, könnte man da sagen an dem Punkt.
Genau so würde ich sagen, ja. Und bei der Psychosomatik ist es ähnlich. Da wird der Hausärzteverband, glaube ich, mehr sich aufregen als wir. Wir rechnen das natürlich auch, aber sag mal, die Sonographie liegt uns deutlich näher, um sie zu halten. Und aber bei der Psychosomatik ist es ähnlich, wenn die vom Preis her nur noch 50% bezahlt wird, dann ist das mit der Entbudgetierung im Endeffekt im Detail natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also Praxen, die viel Honorar generiert haben über die Psychosomatik, müssen dann, um auf ein Honorar Plus zu kommen, ja, können dann nur über die Fallzahl gehen im Bereich der Entbudgetierung. Mal gucken, ob das so kommt. Allerdings ist es so, dass das Problem auch nicht so riesig ist, weil die KV Berlin hat Innovationsrechnung gemacht und es zeigt sich, dass im Bereich dieser nicht entbudgetierten oder dieser weiterhin budgetierten Leistungen die Hausärzte in Berlin nur 4,5% ihres Honorares generieren.
Ah, okay. Also außer den spezialisierten Praxen, die das jetzt besonders viel machen, sind dann dürfte die Betroffenheit sich in Grenzen halten. Das ist ja immerhin einigermaßen, sagen wir mal, eine Erleichterung. Gut, Herr Dr. Schorn, wir wollen uns da nicht verlieren in diesen Details. Sie haben es eben schon angesprochen, das steht ja für die hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte mit der Umgestaltung der Vorhaltepauschalen noch ein weiteres Thema an. Da geht es um die GOP 03040. Die ist zurzeit mit 17,10 Euro bewertet, wird von der KV automatisch zur versicherten Pauschale zugesetzt, mit Abschlägen bei sehr vielen und bei sehr wenigen Fällen. Die GOP wird, ich zitiere den EBM, für die Vorhaltung der zur Erfüllung von Aufgaben der hausärztlichen Grundversorgung notwendigen Strukturen, Zitat Ende, bezahlt. Näher spezifiziert wird das nicht. Das soll sich ändern, laut Gesetz. Die Selbstverwaltung hat sich über das Was genau und über das Wie genau allerdings noch nicht einigen können. Was will denn der Gesetzgeber genau erreichen mit der neuen Regelung? Da steht etwas von Haus- und Heimbesuchen, Praxisöffnungszeiten, TI-Anschluss, Mindestfallzahlen, Leistungen aus dem hausärztlichen Fachgebiet. Würden Sie in Ihrer Praxis diese Kriterien erfüllen oder kommt das darauf an, wie es dann am Ende konkret ausgestaltet wird?
Also es kommt schon darauf an, wie man das im Endeffekt konkret ausgestaltet, ob wir alle Bedingungen erfüllen. Ziel dieser Änderung, die ja jetzt erstmal auf den ersten Blick natürlich vernünftig erscheint, ist sozusagen, man wollte auch, muss man sagen, auf extremes Betreiben des Hausärzteverbandes, man wollte sagen wir mal, die originären großen hausärztlichen Versorgerpraxen stärken und fördern. Ja, die sozusagen die Versorgung aufrechterhalten und viele Patienten versorgen und alles machen und echte Hausarztpraxen sind, die wollte man stärken und fördern. Und aber wie man es dann umsetzt, das ist dann wird es halt dann wirklich schwierig. Ich kenne die Diskussionen aus der KV Berlin, wo wir versucht haben, zu identifizieren, Praxen, die im hausärztlichen Bereich tätig sind oder niedergelassen sind, um zu identifizieren an bestimmten Leistungskriterien, ob sie tatsächlich hausärztlich tätig sind oder ob dieser Sitz in Anführungsstrichen missbraucht wird. Und das Projekt ist schwierig und hat eigentlich auch so nicht geführt. Das heißt, was ich damit sagen will, es ist gar nicht so einfach, die Klasse als die, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, gute Hausarztpraxis zu identifizieren.
Mhm. Also die schlafmedizinische Praxis, die auf einem Hausarztsitz arbeitet, die gibt es gar nicht so häufig, sagen wir mal. Ist das so?
Ja, die gibt es nicht häufig, aber trotzdem gibt es ja eine Tendenz. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Rahmen der hausärztlichen Entbudgetierung in die Richtung weitergeht, dass größere MVZ Hausärzte anstellen. Und die Frage ist, welche Leistungen werden dann da tatsächlich noch erbracht? Ja, also Hausbesuche, Heimbesuche zum Beispiel ja wahrscheinlich eher nicht. Und das sind natürlich Sachen, die hatte man, glaube ich, im Hinterkopf, dass man die mit dieser neuen Vorhaltepauschale eher fördern wollte.
Wie würde die KV denn das alles eigentlich überprüfen? Also Mindestfallzahl, kein Problem. TI-Anschluss geschenkt, das kann man, glaube ich, auch sehen als KV. Leistungen, Heimbesuche oder Hausbesuche, klar, sieht man auch. Aber bedarfsgerechte Öffnungszeiten, was ist eigentlich darunter zu verstehen? Und muss dann die KV ihren Außendienst dann in alle Praxen schicken, um zu gucken, ob der auch anständige Öffnungszeiten hat?
Genau, das war ein Punkt, den der BDI sozusagen auch an die KBV gewendet hat, dass bitte möglichst diese Umsetzung möglichst unbürokratisch wird und die sozusagen aus den normalen Leistungsdaten sich ergibt, die eine Praxis an die KV sendet und nicht weitere Überprüfungsalgorithmen oder Abfragen eingeführt werden. Und bei diesen Öffnungszeiten, das ist sozusagen schon der Knackpunkt, die kann man schwer überprüfen. Es sei denn, man führt verpflichtend diese Samstagssprechstunde ein oder diese besonderen späten Zeiten. Dafür gibt es ja EBM-Ziffern.
Ja.
Da wären wir allerdings nicht dafür, dass das verpflichtend wird. Also weil ich glaube, wir müssen diesen hausärztlichen Beruf attraktiv gestalten und müssen den Kollegen die Freiberuflichkeit auch lassen und dürfen sie nicht weiter einschränken. Sie müssen ihre Praxen so planen können, wie es für sie individuell vernünftig erscheint. Und viele Kollegen haben sich unter anderem ja niedergelassen und sind aus dem Krankenhaus raus, weil sie diese Wochenendarbeit nicht mehr wollten, aus familiären Gründen. Wenn man das jetzt verpflichtend einführen würde, das wäre ein Bärendienst, glaube ich, dann würden einige Kollegen eher aufhören.
Ist ja eigentlich auch eine Frage des Wettbewerbs dann, nicht? Also wenn ich da nach Feierabend dann noch Sprechstunde anbiete für die Leute, die dann eben in den Feierabend gehen, dann kriege ich vielleicht mehr oder andere Patienten als derjenige oder diejenige Ärztin, die eben sagt, um 5 Uhr ist Schluss. Also das kann man machen und die Praxis kann davon profitieren. Aber so eine gewisse Freiwilligkeit darf da schon sein.
Genau, so sehe ich das auch. Das kann man jetzt ja auch schon machen als Wettbewerbsvorteil. Und wenn man das machen möchte und gerade Praxen, die zum Beispiel neu anfangen und noch finanziell nicht so gut ausgestattet sind, die bieten das öfters mal an, besondere Öffnungszeiten. Es wird ja jetzt im EBM auch schon besonders honoriert. Und wenn man, sage ich mal, das als ein Teil dieser neuen Vorhaltepauschale implementiert, weil es ja so irgendwie auch im Gesetz steht. Irgendwas muss man ja dazu sagen, da sollte man sich tatsächlich beziehen auf die Zeiten, die im EBM mit Ziffern hinterlegt sind, und sollte dann aber das abgestattet machen mit dieser Vorhaltepauschale. Also ich bin nicht dafür, dass man, wenn man dieses Kriterium nicht erfüllt, diese Pauschale gar nicht kriegt.
Okay, so wie es jetzt im Moment ja auch schon ist, wenn man sehr viele oder sehr wenige Fälle hat, nicht?
Genau, ja. Und das mit den Fallzahlen, das ist auch nochmal ein Knackpunkt. Die Fallzahlen werden ja auf jeden Fall irgendwie reinkommen, und da kommt es ja drauf an, auf das Zählen. Ne? Was ist denn eigentlich meine tatsächliche Fallzahl? Und da gibt es zwischen unserem Verband und dem Hausärzteverband auch einen gewissen Dissens, weil der Hausärzteverband möchte die Patienten in der hausarztzentrierten Versorgung mitzählen. Und wir argumentieren, das geht natürlich nicht, weil es geht. Man muss gezählt werden, dann müssen die im Kollektivsystem versorgten Patienten, weil die Patienten in der HZV, die werden ja schon, sagen wir mal, besonders vergütet. Deswegen sind ja viele Kollegen in der HZV.
Warum ist das so problematisch für die Selbstverwaltung, hier zu einer Einigung zu kommen? Die Entbudgetierung hat ja geklappt, aber an dem Punkt ist noch eine Hängepartie. Woran liegt das?
Sie meinen bei der Vorhaltepauschale?
Ja, genau.
Naja, weil im Endeffekt geht es da um Umverteilung. Und das birgt immer Sprengstoff auch für die KBV. Ne? KBV möchte natürlich so wenig Stress in der Kollegenschaft erzeugen wie möglich. Und wenn man da Lösungen, zu scharfe Lösungen findet, dann gibt es eine erhebliche Umverteilung innerhalb des hausärztlichen Budgets auf der individuellen Praxisebene, was dann wieder zu viel bösen Blut führt und so. Und deswegen sollte es da intelligente Lösungen geben. Und natürlich nicht zusätzliche Bürokratie schaffen mit zusätzlichen Kontrollen. Das führt dazu, dass die Kollegen wieder noch frustrierter werden.
Der Hausärzteverband, Sie hatten das eben ja schon gesagt, der fordert, dass vor allem die Versorgerpraxen gestärkt werden mit vielen hausärztlichen Fällen. Sie haben jetzt von intelligenten Lösungen gesprochen. Auf wessen Kosten würde das denn gehen? Beziehungsweise wie könnte man intelligente Lösungen finden, damit es nicht auf Kosten eines anderen gehen würde? Denn am Ende soll die Regelung ja kostenneutral sein.
Ja, das ist die Quadratur des Kreises. Also es wird nicht so gehen. Also wenn man die Versorgerpraxen, die großen Praxen stärken will und dann bleibt es im Endeffekt, dass es auf Kosten der kleineren Praxen geht, wahrscheinlich, ja. Und das aber im Zusammenhang mit der Entbudgetierung, ja, ist natürlich, könnte man das theoretisch ausgleichen, aber Entbudgetierung heißt ja nicht, dass ich automatisch von den Kassen mehr Geld kriege, sondern ich kriege ja nur mehr Geld, wenn ich mehr Fälle mache. Mhm. Also im Endeffekt ist es ja im hausärztlichen Bereich so. Es geht über die Fallzahl. Und wenn ich also im Moment mein Regelleistungsvolumen überschreite, was im Wesentlichen durch eine erhöhte viele Fälle ist, ja, was ja dann habe ich jetzt die Möglichkeit, das bezahlt zu bekommen. Und und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es für die kleineren Praxen ja durch die Reduktion der Vorsorgepauschale vielleicht auch da nochmal etwas enger. Mhm.
Ja. Darf ich noch einen Einwand dagegen sagen? Es sind ja nicht immer die kleinen Praxen. Es geht ja auch um die Praxen, die vielleicht noch andere Schwerpunkte haben als die rein hausärztliche Versorgung. Also wenn ich zum Beispiel Infektiologie noch mache als hausärztlicher Internist, das ist natürlich auch noch sehr hausarztnah. Oder es gibt ja auch andere, ich nenne das jetzt mal ganz despektierlich, internistische Steckenpferde. Das sind ja auch wichtige Sachen für die Versorgung, aber da kriegt man ja darüber dann auch schon sein Honorar, und das kann ja dann trotzdem eine große Praxis sein, aber sie ist eben in der hausärztlichen Versorgung nicht so sehr aktiv. Das ist ja schon auch ein Argument, oder?
Das ist ja sicherlich, das ist ein Problem. Das ist was, was wir auch sozusagen im BDI adressiert haben. Genau, als wollte ich jetzt nicht zu weit ausholen. Ja, das ist sicherlich auch das Problem. Da haben wir viele Praxen, Rheumatologen, Infektiologen haben Sie angesprochen, die Diabetologen. Ja. Es gibt Praxen, die sind spezialisiert auf Schilddrüsendiagnostik und agieren im Endeffekt facharztähnlich in ihrer Praxis und laufen aber auf dem hausärztlichen Ticket. Ja, das muss man sehen, wie man diese Praxen erhält, weil sie sind tatsächlich für die Versorgung häufig essentiell. Und das kann man dann nur KV intern individuell klären. Wir wissen von diesem Problem in der KV Berlin. Die KV hat da ein Auge drauf. Und ich weiß nicht, wie es dann im Endeffekt laufen wird mit Sonderanträgen bei der KV, Sonderbudgetanträgen oder so. Das ist noch nicht, also ist mir noch nicht ganz klar, aber das Problem ist erkannt. Ja. Und ich hoffe, die Kassen erkennen es dann irgendwann auch.
Mhm. Gut, so viel zu den Pauschalen. Jetzt sind ja noch einige andere Themen, die in nächster Zeit auf den Tisch kommen. Da ist zum einen die Jahrespauschale für leicht chronisch Erkrankte und dann das ganz dicke Brett der primärärztlichen Versorgung, die sich die Regierung vorgenommen hat. Herr Dr. Schorn, schlägt dann die Stunde der Hausärztinnen und Hausärzte in der kassenärztlichen Versorgung oder wird die KBV, werden die KV jegliche Veränderung dann am Ende doch erschweren zumindest? Was ist da Ihre Prognose? Das ist natürlich ein bisschen Spekulation jetzt.
Ja, also es steht so im Koalitionsvertrag, dass wir jetzt in Richtung eines primärärztlichen Systems doch verändert werden soll. Ich denke, das wird kommen, weil das eigentlich ja auch in fast allen europäischen Ländern meines Wissens so durchgeführt wird. Ich glaube schon, dass das in die Richtung gehen wird. Ob das die Stunde der Hausärzte sein wird, wir haben genug zu tun, das wird man sehen. Das Ganze wird nur funktionieren, wenn die Politik das auch an die Patienten vermittelt, dass das jetzt kommen wird und dass das auch Einschränkungen bedeutet, sonst macht das alles keinen Sinn. Das muss man vermitteln. Wenn die Politik weiterhin das uneingeschränkte Leistungsversprechen an die Patienten vermittelt, dann wird so ein Primärarztsystem auch nicht gut funktionieren, weil dann haben wir dann die Patienten weiterhin vor dem Tresen oder vor uns in der Praxis so viel Druck machen und so viel Druck haben und Überweisungen fordern, dass die Steuerungswirkung damit konterkariert wird. Also das müssen sich alle ändern im System. Es bedarf extrem vieler Veränderungen, glaube ich. Ziel der Übung soll es ja im Endeffekt sein, dass es weniger Facharztstände gibt, was aus meiner Sicht auch durchaus möglich ist bei vielen Routineuntersuchungen und die Fachärzte sich dann aber bei den wirklich kranken oder schwierigen Fällen mehr Zeit nehmen können, was ist eigentlich auch ein befriedigendes Arbeiten. Die müssen dann natürlich auch wieder anders vergütet werden, wenn man diese ganze Routine weglässt. Also da sind sehr, sehr viele Veränderungen erforderlich an Mentalitäten, in der Politik, bei uns Ärzten, im ganzen System. Und wenn es vernünftig gemacht werden soll, sollte es aus meiner Sicht auch digital begleitet werden. Das heißt, wenn wir einen Primärarzt kriegen, dann muss der irgendwie auf der Krankenkassenkarte gespeichert sein und ein Einlesen der Karte bei einem anderen Hausarzt erstmal blockiert sein. Weil dann gibt es einen Vertretungsfall. Solche Lösungen, um das nochmal anzureißen, denke ich, stelle ich mir da vor.
Ja, das ist ganz schön komplex. Und vielleicht als allerletzte Frage, was wird denn dann in einem solchen primärärztlichen System aus der HZV. Die ist ja eigentlich schon eine freiwillige primärärztliche Versorgung. Und da haben vielleicht hausärztliche Internisten nochmal einen ganz eigenen Blick darauf. Es gibt ja durchaus welche, die auch in der HZV mit dabei sind. Was glauben Sie, was wird aus der HZV in einer primärärztlichen Welt?
Ja, ich glaube, die HZV wird dann Probleme kriegen, Patienten zu rekrutieren, weil das für den Patienten ja wenig einsichtig ist, warum er jetzt noch mal zusätzlich in der HZV sich einschreiben soll, wenn er sowieso schon primärärztlich gesteuert wird. Das ist ja aus meiner Sicht auch der Grund, warum der Hausärzteverband da so massiv Druck macht und behauptet, im Kollektivvertragssystem sei eine Steuerung nicht möglich. Da geht es um viel, viele Gelder, die da in die Richtung gehen. Und die, wenn wir die HZV weiter ausbauen sollten und das nicht im Kollektivvertragssystem belassen, diese Gelder fehlen dann halt aber auch für die Gemeinschaftsaufgaben, die die KV sonst noch erfüllen, wie die 116, 117, die Ausbildung der Allgemeinmediziner, die Herstellungsform und.
Also da sind ein paar Schrauben noch zu drehen. Herr Dr. Schorn, Entbudgetierung in trockenen Tüchern, Jahrespauschale und Vorhaltepauschale noch vor der Brust, Primärarztsystem in Sichtweite. Für die Hausärzte bleibt es spannend dieses Jahr und natürlich darüber hinaus. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke in die Erfordernisse einer Hausarztpraxis im Ballungsraum und darüber hinaus und den Überblick über die Handlungsoptionen für Praxen je nach Entscheidung in der Politik. Denen natürlich auch. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.